Wenn wir die Lesung, die der Jürgen uns vorgelesen hat, mal so betrachten, ich muss mich über diese Pharisäer schon ganz schön wundern, wo die sich überall rumtreiben. Da geht Jesus über die Felder und seine Jünger streifen diese Ähren ab und schon sind die da und weisen ihn zurecht. Lungern die in den Feldern rum, nur um Jesus in irgendeiner Weise zu erwischen? Unheimlich, was da für eine Energie auch dahinter steckt. Und dann sagen sie, das dürfen deine Jünger nicht. Ohne eine Begründung. Und für mich ist die Frage, für uns jetzt heute Morgen, was dürfen wir überhaupt an einem Sonntag, an einem Sabbattag? Was dürfen wir? Was ist verboten oder was ist erlaubt? Denn wir wissen doch, dass in den Geboten der Sabbat ein besonderer Tag ist, den der Herr ganz einfach auch geheiligt haben möchte. Was dürfen wir? Und das Ergebnis zu sagen, wir dürfen eigentlich alles. Besonders dürfen wir aber den Herrn loben und preisen. Das ist das Erste, was wir sollen und was der Herr auch möchte. Aber auch alle anderen Dinge, das werde ich nachher noch erläutern, sind uns eigentlich erlaubt. Außer Sündigkeit, die aber an jedem Tag verboten ist. In den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichtet uns die Schrift von insgesamt 36 Wundern, die Jesus tat, als er hier auf der Erde war. 36 Wunder, die Bibel berichtet. Von der Vielzahl der Wunder, die Jesus außerdem noch tat, erfahren wir nur in Andeutungen. Sind nur angedeutet. So wie es auch der Evangelist Johannes tut und davon spricht. Und zwar am Ende seines Evangeliums sagt er und schreibt, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Das heißt also, die wissen wir gar nicht, was Jesus auch noch getan hat. Aber Johannes sagt, er hat noch viel, viel mehr getan. Aber diese 36 Wunder, die sind ja hier verbürgt und stehen hier drin. Verschiedenste Wunder. Wichtige Wunder, eine Vielfalt auch an Wundern, die Jesus tat. Und diese Vielfalt an Wundern zeigt uns auch, dass der Herr, also Jesus Christus, der Sohn Gottes, Macht in einem breiten Bereich hatte. Sehr breit. Ihm unterstand eigentlich alles, weil der Vater es ihm gegeben hatte. Gleichzeitig liefert uns Johannes an dieser Stelle auch den Grund, weshalb Jesus diese Wunder tat. Sehr wichtig, dass wir erkennen, warum tut denn Jesus überhaupt Wunder? Und zwar Wunder, die sonst wären es keine Wunder, sonst kein Mensch tun konnte. Dabei betont und sagt uns Johannes, dass diese Wunder in erster Linie dazu dienten, dass Menschen zum Glauben an Gott und zum Glauben an Jesus Christus kommen sollten. Wir sollten erkennen, dass der Herr da ist, dass der Herr Mensch geworden ist, in Form und in Person von Jesus Christus. Der Mensch gewordene Gott, der Heilsbringer, der Messias. Und welche Folgen sich dann daraus für uns ergeben, das wird auch gesagt. Denn dass jeder an diesen Gott glaubt, an diesen Jesus Christus glaubt, der Sohn Gottes ist, das ewige Leben erhält, gerettet ist für alle Ewigkeit. Das war Sinn, ursprünglicher Sinn dieser Wunder. Der Beweis, die Wunder, das ist der Sohn Gottes, Wunder, die sonst keiner tun konnte. Und daraus, wenn du an diesen Mann glaubst, der Mensch geworden ist, dann bist du gerettet. Dann ist deine Rettung für ewig und immer. und dir kann keiner diese Rettung wegnehmen. Das verspricht der Herr und das bezeugt Johannes. Denn er schreibt kurz danach weiter, diese aber sind geschrieben, also diese 36 Wunder, von denen in der Bibel berichtet wird, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hier wird die Begründung geliefert, warum ursächlich die Wunder wichtig waren. Denn daran hätte jeder Mensch, und viele haben es ja getan, erkennen können, dass das ein besonderer Mann war, der hier über die Erde ging. Johannes schreibt in Kapitel 21, ganz am Ende seines Evangeliums, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und dann sagt er, und wenn sie eines nach dem anderen aufgeschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Und das bestätigt er mit einem Amen. Johannes 21, 25. Also diese Vielzahl an Wundern, von denen wir gar nicht berichtet bekommen, die würden die ganzen Bücher der Welt füllen. Das war der Wirkungsgrad von Jesus. Aber nur diese 36 Wunder dienten dazu, uns erkennen zu lassen und auch die Juden damals erkennen zu lassen, das ist Gottes Sohn. Der hat die Macht. Und zwar über ein breites Spektrum. Ihm ist Allmächtigkeit verliehen. Die beiden Aussagen in Johannes im Kapitel 20 bilden neben den vielen anderen die Schlüsselstellen in der Schrift, die uns Menschen klar machen soll, dass allein der Glaube an Jesus Christus rettet und wir zu dieser Rettung, die der Herr ja erwirkt hat, nichts hinzutun können. Allein der Glaube rettet. So steht es hier. Alle, die an ihn glauben, sind gerettet. Durch unsere guten Taten, die wir vielleicht tun, wird die Rettung für uns nicht sicherer. Die ist schon sicher, weil Jesus Christus sie ja schon vollständig sicher gemacht hat und sie auch bestätigt. So ist unser ganzes Reden und unser Handeln als Gläubige zwar eine Freude für den Herrn, wenn wir es auch für den Herrn tun, aber der Glaube und damit die Rettung für den Himmel, hängt überhaupt nicht von unseren Taten ab. Die Frage muss vielleicht eher umgekehrt lauten. Ruft nicht unser Glaube an Jesus Christus genau diese guten Taten hervor, die du tun willst? Und aus welchem Antrieb tust du sie? Wenn du sie nur für dich tust, dann werden sie im Feuer geläutert und das Feuer wird diese Taten auslöschen. Die spielen für Gott keine Rolle. Tust du sie für Gott, ist dein Antrieb aber also der Herr, dann werden sie im Feuer bestehen bleiben und dann kriegst du sie auch angerechnet. Wir sollen gute Taten tun, die den Herrn erfreuen. Denn wir haben doch einen neuen Geist geschenkt bekommen, der unser böses und sündiges Herz verwandelt und uns zum Gehorsam und zur Nachfolge auffordert. Also ruft nicht unser Glaube diese Veränderung in uns hervor, oder sollte es zumindest tun, damit wir ja unser verwandeltes Herz auch zeigen können nach außen hin. Der Glaube an Jesus Christus ist verantwortlich für die Rettung. Er hebt unseren verlorenen Zustand, in dem wir uns ja befinden seit unserer Geburt, hebt er einfach auf. Und die Auswirkungen, die für den Herrn dann geschehen, sind eigentlich nur das Beiwerk. Das Beiwerk aus einem veränderten Herzen. Das wird der Herr später anschauen. Wir sind gerettet und der Herr schaut dieses Beiwerk, wenn wir es für den Herrn tun, schaut er später an. In einem Preisgericht. Wo wir alle dafür belohnt werden, was wir für den Herrn getan haben. Aber die Rettung, die ist schon vorher geschehen. Die ist bereits geschehen. Und du bist gerettet, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Jetzt könntest du sagen, habe ich mir so gedacht, jetzt könntest du sagen, ach, mir genügt es, gerettet zu sein. Mehr will ich ja gar nicht. Und das ist auch eine gute Überlegung. Aber ist das der Sinn unserer Umkehr? Der Sinn unseres veränderten Herzens? Dass es dir ausreicht, zu sagen, ach, ich glaube an den Herrn und dann bin ich ja gerettet. Was sagt die Bibel dazu? Wenn überhaupt keine Wirkung erzielt wird von deinem veränderten Herzen hin, dann musst du wirklich mal überlegen, ob das für dich zutrifft, was du dir selber einredest. Ach, mir genügt es, gerettet zu sein. Mehr will ich gar nicht. Bin ich dann wirklich gerettet? Was sagt die Bibel? An den Früchten ist das zu erkennen. Das heißt also, wir müssen Früchte bringen. Wir sollen Früchte bringen. Dadurch bezeugen wir eigentlich selbst unser verändertes Herz, dass der Geist, der Heilige Geist in uns wohnt, dass wir für den Herrn etwas tun, dass es Auswirkungen hat, dass es eine Veränderung gibt zwischen dem Leben, was ich vorher hatte und dem Leben, was ich jetzt habe. An den Früchten. Frage an dich, bringst du Früchte? Von den 36 Wundern, von denen ich gesprochen habe, berichtet alleine Lukas von 20. 20 Wunder sehen wir im Lukas-Evangelium, von den 36. Und Lukas berichtet aber von 7 Wundern, die in den anderen Evangelien nicht zu finden sind. Die findet man nur im Lukas-Evangelium. 7 Wunder. Wenn du überlegst, dass Lukas eigentlich nach Jesus eigentlich seine Arbeit aufgenommen hat, also als Jesus schon lange gestorben war, muss man sich fragen, wo hat der überall recherchiert? Er hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben, er war mit Paulus unterwegs. Aber auch diese Geschichten, die von Jesus zeugen, die musste er sich ja irgendwo zusammensuchen. Bei den Jüngern, bei den anderen Jüngern, die davon wussten. Und trotzdem hat er 7 Wunder mehr als die anderen nicht berichten. Wenn wir von Wundern sprechen und Jesus diese Wunder getan hat, dann verbindet Jesus diese Wunder meistens oder oftmals mit Gleichnissen, die er dazu wählt, damit Menschen das besser verstehen, was gerade geschehen ist. Gleichnisse oder gleichnisähnliche Ereignisse verbindet der Herr immer mit seinen Wundern, indem er sie erläuternd einfügt. Das sind entweder wahre Begebenheiten oder Ereignisse, die sich zugetragen haben könnten. Wie man das Wort Gleichnis definiert, mag unterschiedlich sein. Aber in gewissem Sinne oder auch in einer erweiterten Sichtweise darf man sagen, dass Gleichnisse immer mit dem praktischen, für den Menschen logisch nachvollziehbaren Handeln zu tun haben. Damit der Mensch über dieses Gleichnis das für sein Leben auch in irgendeiner Weise umsetzen kann und erkennen kann. Es sind also praktische Beispiele aus dem Leben oftmals. In dem heutigen Text haben wir ein solches Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. Es geht um die Heilung eines Wassersüchtigen. Und am Anfang dieses Textes steht eigentlich die Vorgeschichte und das Wunder. Ich lese aus Lukas, aus Kapitel 14. Wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Die Verse 1 bis 6 aus der Schlachterübersetzung. Zunächst mal die Vorgeschichte und das Wunder, was hier geschieht. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sonntag zu heilen? Sie aber schwiegen. Und jetzt das Wunder. Da rührte er ihn an, also diesen Wassersüchtigen, und machte ihn gesund und er entließ ihn. Soweit die Schrift. Und jetzt kommt das Gleichnis oder Gleichnisähnliche dazu. Und wiederum eine Frage. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird nicht zugleich hinausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Merkt er diese Praxis, die er ihnen vorhält? Indem er sie damit bekannt macht: Was würdet ihr denn tun, wenn euer Esel oder euer Ochse an einem Sabbat in einen Brunnen fällt? Diese Sache konnten die nachvollziehen. Die wussten auch genau, was sie tun oder was sie tun würden. In der Schlachterübersetzung wird von einem wassersüchtigen Menschen gesprochen oder berichtet. Andere Übersetzungen sagen ein wassersüchtiger Mann. Also ob es jetzt ein Mann war oder eine Frau, egal. Lukas ist immer in seinem Evangelium darauf bedacht, die Verbindung von Jesus mit seinem Vater herzustellen, darzustellen, darauf hinzuweisen und zu betonen, dass Jesus gleichzeitig Gott und gleichzeitig aber auch Mensch war. Daher bezeichnet Lukas Jesus Christus an 24 Stellen als den Menschensohn. Als den Menschensohn. Und Jesus selbst wählt für sich auch immer dieses Wort, der Menschensohn. Der Sohn von Menschen. Diese Vollkommenheit, die Jesus verkörperte als Mensch, der vollkommene Mensch, so wie Gott ihn eigentlich sehen möchte, den erfüllt keiner von uns. Er hat es erfüllt. Und das beinhaltete, dass er eine unheimliche Empathie für andere Menschen hatte. Er erkannte die Not von Menschen sofort. Er erkannte ihre Sündigkeit. Er erkannte aber auch ihre Hinterlist, wie wir sehen werden. Und aus dieser Empathie, die er für Menschen in Not hatte, da ergab sich das, was er auch als Mensch getan hat. Und der Vater hat ihn dazu ausgerüstet, dass er diese Wunder tun konnte. Die Not von Menschen erkennen, das war das Größte, was Jesus eigentlich hatte. Die Not für Kranke, die Not für Gebrechliche, die Not von Behinderten, ja sogar die Not, die sich aus Verstorbenen für Menschen ergeben hat, indem er sie zum Leben erweckt hat. Eine vollkommene Empathie. Wahrscheinlich hat keiner von uns diese Liebe in sich für seine Mitmenschen. Wir alle kennen unsere Gedanken. Ich auch. Wie oft ärgere ich mich über Menschen? Hat Jesus sich jemals wutentbrannt geärgert? Die Behauptung Jesu, er sei Mensch und gleichzeitig Gottes Sohn, das widerstrebte natürlich diesen Pharisäern und diesen Schriftgelehrten. Das war eine für sie gotteslästerliche Aussage. Eigentlich besteht für diese gotteslästerliche Aussage für sie die Strafe im Umbringen, Töten. Das, was sie auch in ihren Köpfen schon geplant haben. Sie wollten ihn töten, weil er sagte, ich bin Mensch und ich bin gleichzeitig Gottes Sohn. Das war für sie Anlass genug, ihn zu verfolgen, ihm nachzustellen. Und die Einladung dieses obersten Pharisäers an Jesus zum Essen war auch hiervon gekennzeichnet, ihn zu überführen. Jesus zu überführen, einer Sünde zu überführen, nachzuweisen. So war dieser oberste Pharisäer ein Mitverschwörer aller anderen Pharisäer, die ihm, Jesus Christus, nach dem Leben trachteten. In der Schlachterübersetzung steht, sie beobachteten ihn. Eine bessere, andere Übersetzung wäre, sie lauerten ihm auf. Das war ihr innerer Antrieb. Sie lauerten ihm auf, um ihn zu überführen, überführen zu können. Interessant ist, dass Jesus nie Berührungsängste hatte mit den Kreisen der Pharisäer oder der Schriftgelehrten. Im Gegenteil, der ist immer auf sie zugegangen. Der hatte keine Angst vor ihnen. Ganz im Gegenteil. Er hat sich ständig mit ihnen beschäftigt, hat sie ständig angesprochen, hat sie gemaßregelt, hat über sie auch, ja, vieles gesagt, über Dinge, die sie tun. Das hat ihnen alles nicht gepasst. Deshalb trachteten sie ihm ja nach dem Leben. Die gleichzeitige Einladung der an der Wassersucht, des an der Wassersucht leidenden Menschen, das war Teil ihrer Planung. Das war ihr Plan. Ich glaube nicht, dass dieser oberste Pharisäer ansonsten einen Kranken in sein Haus eingeladen hätte. Das war eine Hinterlist. Genau damit wollten sie ihn in die Falle locken. Deshalb war dieser Wassersüchtige eingeladen worden in das Haus dieses obersten Pharisäers. Und dazu eine Menge von anderen Pharisäern und von Schriftgelehrten, die sich im Wort Gottes auskannten. Erstens sollten diejenigen, die sich im Wort auskennen, Jesus widersprechen können. Und das Zweite war, sie sollten auch Zeugen sein. Da hat Jesus etwas getan, was gotteslästerlich ist. Und wir überführen ihn. Das war die Planung im Hause dieses obersten Pharisäers. Dazu die Schriftgelehrten, die Pharisäer und dieser Wassersüchtige. Wassersucht oder Bauchwassersucht, lateinisch Aszites. Ich hoffe, das stimmt so. Danke, Manuela. Ist die Folge, habe ich alles gelesen, aufgrund einer Erkrankung von inneren Organen. Nieren, Leber, Herz. Und dann kommt es zu Ödemen, also Ansammlung von Wasser, vielleicht in den Beinen zunächst, aber das Ganze kann auch nach oben steigen und dann geht es in die Lunge und geht es ans Herz und dann kann es sein, wenn es nicht behandelt wird, dass man früher verstirbt. Das war so ein Mensch, der litt unter dieser Krankheit. Jesus erkennt die Hintergedanken dieser Pharisäer, die ihn eingeladen haben zum Essen. Vers 3. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Er geht in die Offensive. Nicht sie haben das erste Wort, sondern er hat das erste Wort. Er stellt ihnen eine Frage. Wie sieht es denn aus mit eurem Glauben? Ist es erlaubt, am Sonntag zu heilen? Einfache Frage. Antwort: Null. Keiner konnte antworten. Hier steht, sie aber schwiegen. Warum wohl? Warum wohl schwiegen sie? So gerne sie auch geantwortet hätten, das hat ihnen wahrscheinlich im Herz gebrannt, so gerne sie auch geantwortet hätten, das ist nicht erlaubt, am Sonntag oder am Sabbat zu heilen. Eine Begründung hätten sie nicht liefern können. Eine Begründung hätten sie nicht liefern können. Deshalb schwiegen sie lieber. Das Wort Sabbat kommt aus dem Wortstamm her und bedeutet so viel wie ausruhen oder aufhören zu arbeiten. Das ist das Wort Sabbat. Interessant ist, das wusste ich auch nicht, dieses Gebot, was der Herr im Alten Testament gegeben hat. Diese Gebote werden, von den 10 Geboten werden 9 in irgendeiner Weise im Neuen Testament wiederholt. Das Sabbatgebot an keiner einzigen Stelle. Interessant, ne? Alle Gebote spiegeln sich im Neuen Testament, die der Herr im Alten Testament gegeben hat, in irgendeiner Weise im Neuen Testament wieder dar. Das Sabbatgebot nicht. Das ist was Neues. Das hat der Herr in irgendeiner Weise, also Jesus Christus, in irgendeiner Weise aufgehoben. Außer Kraft gesetzt. Keine Wiederholung im Neuen Testament. Im Gegenteil. An den Taten, die Jesus am Sabbat tat, erkennen wir, dass er sich an kein Sabbatgebot gehalten hatte. Überhaupt nicht. Er hat am Sonntag, in Anführungszeichen, gearbeitet, denn seine Arbeit war heilen, Wunder tun. Was haben wir gehört in der Lesung? Der Sabbattag ist für den Menschen gemacht. Ist ausdrücklich für den Menschen vom Herrn eingerichtet. Und dieser Sabbattag unterschied sich natürlich von den anderen Tagen, wo du arbeiten durftest, deine normale Arbeit tun durftest. Natürlich war da ein Unterschied. Warum hat der Herr diesen Sabbattag eingerichtet? Ja, weil er selbst dieses Vorbild gegeben hat im Alten Testament. 6 Tage hat er gearbeitet. Am 7. Tag hat er ausgeruht. Weil er so müde war? Also, unser Herr ist bestimmt nicht müde. Es war ein Zeichen. Es war ein Zeichen für uns. Ich schenke euch, meinen Geschöpfen, diesen 7. Tag zum Ausruhen. Das ist ein besonderer Tag. Da könnt ihr zur Ruhe kommen. Da könnt ihr mal tun, ich sage es jetzt mal so einfach, die Seele baumeln lassen. Das mache ich für euch. Das war Sinn, dass der Herr den Sabbattag eingerichtet hat. Er selbst hätte nicht ruhen müssen. Wenn wir jetzt sagen, an diesem Sabbat dürfen wir nicht arbeiten oder sollen wir nicht arbeiten, weil der Herr das nicht möchte, gilt das dann auch für die Nächstenliebe? Für die Barmherzigkeit an diesem Tag, an diesem Sabbattag? Ich denke ganz im Gegenteil. Hier drängt sich für uns die Frage auf nach dem höchsten Gebot. Was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und ein zweites Gebot, das dem gleich ist, genauso wertig, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Hebt das Gott in irgendeiner Weise auf? Am Sabbat, nur weil das der Ruhetag sein soll? Nein, Nächstenliebe gilt für alle Tage, für Werktage und für den Sabbattag, für den Sonntag. Barmherzigkeit üben, in Notgeratene helfen. Denn ruht denn jemals die Liebe Gottes zu uns? Frage. Ruht jemals die Liebe Gottes zu uns Menschen? Macht er am Sabbat eine Pause? Schauen wir, was Gott im Alten Testament sagt in Jesaja. Da stellt Jesaja die Frage, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Jesaja 40, 28. Hier ist die Aussage, es gibt keinen müden Gott. Seine Barmherzigkeit ist auch am Sabbat da. Er arbeitet auch am Sabbat an uns. Er hält die Erde zusammen. Er hält den Weltraum zusammen. Stellt euch mal vor, er würde am Sabbat, nur weil er sagt, ach, heute mache ich mal nichts, würde er seine Hand zurückziehen, dann würde ja alles zusammenbrechen. Das ist Gnade Gottes. Er arbeitet auch am Sabbat aus Nächstenliebe für uns. Warum sollten wir es dann ihm nicht gleich tun? In Jesaja 40, 28, die Stelle, die ich jetzt gelesen habe gerade, da betont Jesaja, dass Gott auch am Sabbat das Wohl des Menschen immer im Auge hat. Das Wohl des Menschen hat er im Auge. Er zieht seine Hand nicht zurück, nur weil Sabbat oder Sonntag ist. Alles würde zusammenbrechen. Das Ende der Welt. Denn wir wissen doch, dass Gott ständig wirkt, dass er alles aufrechterhält, was um uns so geschieht. Wehe, wenn er mal die Hand zurückzieht. Das wird passieren, wenn er die Hand zurückzieht. Noch ist die Zeit der Gnade da, indem er sie eben gerade nicht zurückzieht. Gnadenzeit. Und Jesus selbst liefert für uns die Begründung auch, indem er sagt in Johannes 5, 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Seine Begründung. Mein Vater wirkt ständig und ich wirke auch. Solange ich hier bin, wirke ich. Und mir ist es egal, ob Sabbat ist oder nicht, wenn ich helfen kann, Menschen zu retten. Wenn ich Nächstenliebe austeilen kann, wenn ich Menschen in Not helfen kann, dann ist das für mich kein Hinderungsgrund, nur weil Sabbat ist. Ich wirke, egal ob werktags oder sonntags, wenn es um die Not und die Nächstenliebe geht. Das ist das höchste Gesetz. Wir wissen es doch, wie sich das Gesetz erfüllt. Wenn du den Herrn, deinen Gott, liebst und den Nächsten wie dich selbst, erfüllst du das ganze Gesetz, da bleibt der Sabbat dahinter. So erfüllt sich das ganze Gesetz, den Herrn lieben und sich um den Nächsten kümmern, also den Nächsten lieben. Und dann hast du das ganze Gesetz erfüllt und dann ist es egal, ist das Sabbat oder Werktag? Da macht Gott keinen Unterschied. da diese Pharisäer und Schriftgelehrten jetzt schweigen, sie können ja keine Antwort geben, geht Jesus hin, es ist Sabbat, und er heilt diesen Menschen und er entlässt ihn. Sie können nichts sagen. Er heilt diesen Menschen von seiner Wassersucht, von seinem Gebrechen. Die Auffassung, die die Pharisäer hatten, war, dass man zwar Menschen auch am Sabbat helfen konnte, das gab es auch, aber nur in akuter Not, also in Lebensgefahr. In Lebensgefahr, da war das von den Pharisäern erlaubt. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Akt der Nächstenliebe. Nächstenliebe geht ja über das Maß hinaus. Für Jesus Christus war jeder Akt der Hilfe an einem Nächsten ein Gebot von seinem Vater. Dazu ist er Mensch geworden, um Barmherzigkeit auszuteilen, um Güte zu haben, unabhängig, ob es ein Sonntag ist oder ein Werktag. Sie mussten schweigen, hatten keine Antwort. Und um ihnen auch den Spiegel so richtig vorzuhalten für ihre Gedanken, die sie jetzt hatten, denn jeder von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten hat jetzt in seinem Kopf schon dieses Bild gehabt, konfrontiert er sie mit ihrer eigenen Heuchelei, indem er ihnen eine Frage stellt. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm ein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird nicht ihn sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Damit deckt er ihre ganze Heuchelei auf. Sie wissen genau, dass er sie jetzt genau getroffen hat. Dass er ihnen genau den Spiegel vorhält. Was würdet ihr denn tun? Würdet ihr den Ochsen und den Esel zu Tode kommen lassen? Und dabei wählt er ein Beispiel, ein Gleichnis von etwas, was ja viel weniger wert ist als ein Mensch, nämlich ein Tier. Er sagt: Wer von euch würde nicht sich um seinen Ochsen oder Eseln kümmern? Um auch diesen Unterschied noch darzustellen, wie viel wichtiger ist es dann, wenn ihr euch um einen Ochsen oder Esel kümmert, wie viel wichtiger ist es dann, sich um den Nächsten zu kümmern? Das macht er nochmal deutlich mit diesem Unterschied, den er sagt. Klar, man kann auch seine Tiere mögen, aber es ist vor allen Dingen ein wirtschaftlicher Schaden, der entsteht. Deshalb würden sie hingehen und den Ochsen und den Esel aus dem Brunnen ziehen, wenn er reingefallen wäre, auch an einem Sabbattag. Das wäre ein wirtschaftlicher Schaden, den möchten sie ja nicht. Also würden sie sich am Sabbat aufmachen und diesem Tier helfen. Und stellen wir uns mal selber die Frage: Wenn am Sonntag in deiner Wohnung ein Brand ausbricht, bleibst du dann einfach sitzen? Wenn du einen Wasserschaden hast an einem Sonntag, sagst du dann: erst am Montag geht's weiter, das Wasser kann laufen. Kein Mensch würde das tun, das ist ja total unvernünftig, das verlangt doch Gott auch gar nicht. Jeder von uns würde das tun. Deshalb zeigt uns ja Jesus auch: So ist der Sabbat nicht gemeint, dass ihr den heiligen sollt. Das bedeutet nicht, dass ihr gar nichts mehr tun dürft, sondern ihr sollt Gott in besonderer Weise, so wie an jedem anderen Tag, danken, dass er euch am Leben erhält. Nicht mehr. Und am Sabbat ganz besonders. Und das kannst du tun, weil Gott dir sagt, und das ist ja auch vom Staat so eingerichtet, am Sonntag wird normalerweise nicht gearbeitet. Deshalb hast du diese Zeit auch bekommen. Ich weiß, an den Werktagen hat man oftmals nicht die Zeit, sich mit Gott zu beschäftigen in der Art und Weise. Das ist nun mal so. Weil die Arbeit drängt und weil man Not hat und weil man Zeitnot hat und weil man irgendwo hin muss. Aber am Sonntag, wenn du keine Arbeit hast, die am Sonntag getan werden muss, da hast du Zeit. Und dann verlangt natürlich auch Gott, dass du dich in besonderer Weise mit ihm beschäftigst, was du vielleicht an einem Werktag nicht so sehr tun kannst. Deshalb hat er den Sabbat auch besonders gewählt. Eine besondere Heiligung dieses Tages. Was wollte Jesus mit diesem Reden, was er an den Tag gelegt hat, und seinem Verhalten, diesen zwei Fragen, die er ihnen stellt, was wollte er da zeigen? Was wollte er über die Pharisäer zeigen? Erstens, er hat sie entlarvt. Er hat ihre Heimtücke und ihre Hinterlist entlarvt. Jesus war nur zum Essen eingeladen, um ihn reinzulegen. Und der Wassersüchtige genauso. Und auch die anderen Schriftgelehrten und Pharisäer waren eingeladen. Wir wollen ihn heute reinlegen. Das war ihre erste Überlegung. Zweitens, niemand konnte Jesus Christus einen Verstoß gegen das Gesetz nachweisen. Deshalb schwiegen sie. Lest mal die Strafrede in Matthäus 23 über die Pharisäer. Das sind 36 Verse. 36 Verse, das ist ein ganz langer Text, wo Jesus über das Ansinnen dieser Pharisäer spricht, wie ihre Gedanken laufen, um was sie sich drehen, wie sie die Menschen gängeln, wie sie sie vom Glauben und vom Himmelreich abbringen, weil sie böse und schlecht sind. 36 Verse über dieses böse Menschengeschlecht. Lange, lange Text. Drittens, er bestätigt wieder einmal, ich bin der Herr über den Sabbat. Das wollten sie ja gar nicht. Indem er sagt, ich bin Gott, ich habe den Sabbat ja geschaffen. Ich bin der Herr, durch mich ist alles geschaffen. Ich habe auch den Sabbat geschaffen. Das konnten die nicht aushalten. Aber er bestätigt es. Ich bin Herr über den Sabbat und ich kann auch am Sabbat machen, was ich will, denn ich bin der Herr. Und ich kann auch den Sabbat in der Art und Weise, wie ich es tue, aufheben. Im Alten Testament wichtig, im Neuen Testament aufgehoben, durch Jesus Christus Taten selbst. Und als Viertes, Nächstenliebe und Fürsorge sollen am Sabbat eben nicht ruhen. Nicht ruhen, ausdrücklich nicht ruhen. Denn sie sind ein Gebot Gottes. Und wir haben gehört, ja, es gibt 10 Gebote. Aber welches sind die wichtigsten Gebote? Hat das uns Jesus nicht gesagt? Ich habe es schon gesagt. Den Herrn, deinen Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Damit erfüllst du das ganze Gesetz, also alle anderen 10 Gebote. Also das ist eine so hohe Messlatte, diese Nächstenliebe, die unabhängig und auch abgelöst ist von dem Sonntag, dass damit das ganze Gesetz erfüllt wird. Der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen, wie wir gehört haben. Was dürfen wir aus dieser Geschichte vom Wassersüchtigen, von der Heilung des Wassersüchtigen für uns mitnehmen? Viele unserer Tätigkeiten verlangen auch die Arbeit an einem Sonntag. Denken wir nur an all die arbeitenden Menschen an einem Sonntag, die an einem Sonntag arbeiten müssen. Ärzte, Sonntagsdienst, Pfleger in den Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr, Notdienste, Handwerksbetriebe, die einen Notdienst aufrechterhalten. Ja, freust du dich denn nicht, wenn du dich ausgeschlossen hast an einem Sonntag und der Schlüsseldienst wird sagen, heute ist Sonntag, da komme ich nicht. Montag kannst du nochmal anrufen. Kannst heute Nacht vor deiner Tür schlafen. Ist nicht besonders lustig. Also, das sind Dinge, die das Zusammenleben aufrechterhalten für uns. Wichtige Dinge. Hebelt die der Herr auf, nur weil er den Sabbat besonders geheiligt haben will? Ja, wir sollen ihn besonders heiligen. Ja, richtig. Einhalten. Besonders an Gott denken. Besonders daran denken, was Gott für uns getan hat. Ja. Aber trotzdem. All diese Dinge, Ärzte, Pfleger, Polizisten, Feuerwehr, der Not, sind das nicht Dinge, die wir an einem Nächsten tun? Klar, der Anlass und der Beweggrund mag ein anderer sein, aber trotzdem sind es doch Dinge, die wir an einem Nächsten tun. Wie würde das denn ausgehen, wenn Ärzte sagen, ach, da liegt jemand am Sterben, kommen wir am Montag wieder. Keiner hätte dafür Verständnis. Jeder sehnt sich nach dieser nächsten Hilfe, die du brauchst. Wenn dein Angehöriger im Sterben liegt und du sagst, Mensch, der ist jetzt dem Tode nahe, dann bist du froh, wenn der Notarzt kommt, dann bist du froh, wenn der Pfleger kommt, dann bist du froh, wenn du ins Krankenhaus kommst, wo du gepflegt wirst. Den Sonntag zu achten und zu heiligen bedeutet zuerst, dass wir erkennen, dass Gott uns diesen Tag geschenkt hat. Das ist die erste Überlegung, die wir an den Tag legen sollen. Und zwar aus seiner Güte heraus und seiner Barmherzigkeit heraus hat er uns diesen Tag geschenkt. Die Kommunisten haben versucht, das mal aufzuhebeln. Die haben einfach den Sonntag abgeschafft, haben einen 14-Tage-Rhythmus reingebracht. Hat nie funktioniert, sind gleich wieder zurückgegangen. 7 Tage hat der Herr festgelegt. Die haben schnell erkannt, das hält kein Mensch aus, 14 Tage durcharbeiten. Dann machen wir wieder das, wie es früher mal war. Dann machen wir das, wie es der Herr mal gemacht hat. Hätte der Herr am 7. Tag wirklich ausruhen müssen? Wir wissen doch, der Herr wird nicht müde noch matt, steht im Alten Testament. Dieser Tag dient uns zur Ruhe, aber ihm zur Ehre, weil er diesen Tag gestiftet hat. Dieser Tag soll insbesondere uns dienen, aber er soll uns gleichzeitig daran erinnern, wem wir zum Dank verpflichtet sind, indem wir diesen Tag in ganz besonderer Weise begehen. Trotz der Sache, dass viele Arbeiten getan werden müssen. Und der Herr hat Verständnis dafür. Den Sonntag zu heiligen bedeutet, ihn als von Gott besonders abgesondert zu begehen. In Gedenken, dass Gott selbst und Jesus Christus Herr über diesen Tag sind. So wie über alle Tage, auch die Werktage. Das müssen wir uns verinnerlichen. Der Herr wacht über alle Tage. Aber ganz besonders möchte er, dass wir uns daran erinnern, an einem Sonntag, wo wir Ruhe haben dürfen. Wie gnädig und wie gütig und wie groß seine Nächstenliebe ist. Amen. Wir haben noch ein Lied von der Wand.
Moment.